noch 4%. Dann steht Bitcoin wieder bei seinem Allzeithoch bei 73.737 US-Dollar. Ganz schön viele Siebenen und Dreien in dieser Zahl. Der Markt dreht also wieder positiv. Und das trotz beunruhigender News über die Kryptobörse KuCoin. Und damit hallo und herzlich willkommen beim Recap-Podcast, eurem Wochenrückblick auf alles Relevante aus dem Bitcoin- und Kryptospace. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC Echo und mir gegenüber sitzt heute Chefredakteur Sven Wagenknecht. Sven, glaubst du, dass der Markt auch in die Osterpause geht?
Moin David, ja, das glaube ich, denn an Feiertagen haben wir wie am Wochenende oft weniger Handelsvolumen und wir wissen ja auch, die institutionellen Player spielen eine immer größere Rolle im Markt, siehe BlackRock, ETFs etc. Und nun ja, wenn da nicht gearbeitet wird, dann passiert auch einfach weniger.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist ausnahmsweise Donnerstag, der 28. März um 12 Uhr. Wir nehmen heute einen Tag früher auf, da morgen Ostern ist.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Es weckt Erinnerungen an FTX und Binance. Die US-Staatsanwaltschaft reicht Strafanzeige gegen KuCoin ein. Mit einem täglichen Handelsvolumen von 1,4 Milliarden US-Dollar, immerhin die siebtgrößte Exchange der Welt. Die Vorwürfe wiegen schwer und könnten ihre Gründer für Jahre ins Gefängnis bringen. So, jetzt David, was wirft man denn jetzt genau KuCoin vor?
Ja, ist ein buntes Potpourri aus den, sagen wir mal, Klassikern der US-Strafverfolgung im Wirtschaftsbereich. Da ist zum einen zu nennen der Verstoß gegen das Bankgeheimnis, Geldwäsche und den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts. Das klingt so ein bisschen komisch, die Gesetze heißen im Deutschen vermutlich anders. Wir haben sie einmal übersetzt und die Staatsanwaltschaft spricht von Geldwäsche in Höhe von 4 bis 5 Milliarden US-Dollar. Wenn man das so hört, könnte man den Eindruck gewinnen, dass KuCoin, naja, also eine richtig große kriminelle Organisation ist. Und es weckt auch Erinnerungen an FTX und Binance. Dazu später in der Einordnung so ein bisschen mehr. Wir schauen uns erstmal ein bisschen deskriptiv an, wie diese Vorwürfe kommen und was die Staatsanwaltschaft eben KuCoin vorwirft. Und ganz interessant hier auch zu betonen ist, dass es sich um strafrechtliche Vorwürfe handelt. Wir haben ja schon häufiger im Zuge unserer Berichterstattung über Verfahren gegen Kryptounternehmen in den USA berichtet. Und da geht es eben häufig um Zivilfälle, da geht es um die BaFin, die Verstöße gegen Regulatorik vorwirft. Hier geht es wirklich um strafrechtlich relevante Gesetzesverstöße, die eben auch mit Gefängnis geahndet werden können. Und ich zitiere hier einmal den Staatsanwalt Damian Williams in dem Statement. Zitat, wie in der heutigen Anklageschrift dargelegt, haben KuCoin und seine Gründer absichtlich versucht, die Tatsache zu verbergen, dass eine beträchtliche Anzahl von US-Nutzern auf der KuCoin-Plattform handelte. Die Staatsanwaltschaft stört sich also auch daran, dass da Zugang geschaffen wurde für US-Bürgerinnen und Bürger, eben KuCoin zu nutzen. KuCoin ist eigentlich eine chinesische Exchange. Die Gründer, die sitzen auch in China, die werden jetzt persönlich auch angeklagt. Ob die da tatsächlich auf die Anklagebank kommen, ist zweifelhaft. Auslieferungsabkommen gibt es nicht und die werden jetzt einen Teufel tun, in die USA einzureisen. Und der CEO von KuCoin hat sich auch schon auf der Plattform X, ehemals Twitter, gemeldet und Zitat geschrieben, Die Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind, ist nicht speziell für KuCoin, sondern eher typisch für das Wachstum und die regulatorischen Probleme von aufstrebenden Branchen. In der frühen Entwicklungsphase gibt es oft regulatorische Lücken, aber wenn die Branche wächst, bewegen wir uns auf Compliance und Standardisierung zu und nehmen sie an. Ja, klingt alles ein bisschen vage, man ist sich keiner Schuld bewusst und verspricht natürlich Besserungen und mal schauen, wie es da weitergeht.
Ich finde, das hört sich alles schon sehr typisch irgendwie auch an, weil ich glaube, jede Kryptobörse, die etwas größer ist, hat schon einige Probleme und Streitfälle mit den Gerichten dort und die Vorwürfe, die klingen ja oft auch sehr, sehr hart. Oft heißt es aber schon Geldwäsche, wenn man nicht ausreichend die Kunden, sage ich jetzt mal, verifiziert hat, dann wird schon der Verdacht einfach erhoben. Man muss ja also, glaube ich, schon auch unterscheiden zwischen der wirklich absichtlich kriminellen Geldwäsche und dem ja nicht ausreichend regulierten Business. Und ja, wir dürfen vielleicht auch nicht vergessen, die USA sind ja manchmal schon sehr patriotisch auch, was sowas angeht. Und eine chinesische Börse ist halt keine amerikanische Börse. Und das heißt, da wird man vielleicht noch etwas härter vorgehen, wie auch bei Binance das ja der Fall war, dass man sagt, okay, wir möchten hier keine chinesischen oder Unternehmen mit chinesischen Wurzeln hier in den USA operieren haben. Für mich sehr, sehr typisch, aber mal schauen, was draus wird dann noch. Welche Folgen hat denn jetzt die Klage nochmal für den Kryptospace, David, dabei?
Ja, das ist so ein bisschen abzusehen, das kann man jetzt noch nicht wissen. Allerdings fand ich das schon ganz interessant. Immerhin ist ja KuCoin die siebtgrößte Börse der Welt, du hast es ja auch schon erwähnt. Also es ist kein Pappenstiel und man hätte schon erwartet, dass da ein ganz schöner Ruck durch den Markt geht und die Kurse einsacken. Bei FTX hat man es natürlich ganz deutlich gesehen, aber das ist vielleicht dann auch so der Beweis, dass es eben kein 2.0 FTX ist. Ne? Es ist eine ganz andere Nummer. Das kann man auch daran sehen, dass die Exchange wohl alle Abhebungen, die dann Kundinnen und Kunden aus Panik getätigt haben, weil natürlich diese Angst da ist, dass jetzt KuCoin irgendwie den Bach runtergeht. Da haben wir hier so einen Chart abgebildet. Und da sind die Reserven der Stablecoins auf KuCoin abgebildet und da sieht man ganz deutlich, das geht rapide runter von 1,2 Milliarden auf unter 840 Millionen. Also richtig viel Geld ist da abgeflossen, aber die konnten alle bedient werden und das ist dann auch irgendwann ja zurückgegangen, so diese Abhebemanie und jetzt hat sich das so ein bisschen normalisiert. Der Kryptomarkt selbst hat auch verhalten reagiert, also nur mit einem ganz kleinen Kursminus. Heute, wir nehmen am Donnerstag auf, sind die Kurse auch wieder positiv. Also man kann wohl sagen, dass da eben nicht das stattgefunden hat bei FTX, nämlich, dass da Kundengelder und Firmengelder vermischt wurden und dass damit getradet wurde. Das war ja genau das Problem bei FTX, weswegen irgendwann das Geld nicht mehr ausgezahlt werden konnte und die Börse eben dann pleite gegangen ist. Und ich persönlich denke, dass KuCoin vermutlich schon jetzt so ein bisschen genauer darauf achten wird, ob da US-Kundinnen und Kunden eben auf die Plattform kommen oder nicht, um so ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber also viel mehr Folgen kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen. Wie sieht es da bei dir aus, Sven?
Ja, genau. Also ich glaube, dass nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, heißt es oft. Wahrscheinlich will die US-Staatsanwaltschaft und die US-Behörden wollen auch, glaube ich, da nochmal über einen Denkzettel verpassen. Also auch nicht nur bei KuCoin, sondern generell sagen so Leute, ihr könnt hier nicht einfach machen, was ihr wollt. Da ist eine gewisse Strategie, finde ich, auch noch hinter. Vielleicht noch von dem Crypto-Crackdown, den wir gesehen hatten, ja auch im letzten Jahr auch, der sehr, sehr stark da war, dass das noch Teil des Ganzen ist, um gegen manche Betreiber vorzugehen. Aber die Einordnung, die du gerade gebracht hast, David, ist da auch sehr wichtig zu sagen. Das eine ist die Regulatorik, dass man sozusagen ein gutes Verhältnis hat zu den Behörden. Und das andere ist die Sicherheit der Funds, der Einlagen. Und das kann teilweise, ich kann Stress haben bei dem einen und bei dem anderen ist aber alles sicher. Also ich glaube, das muss man wirklich sagen. Es gibt keinen Grund hier an der Stelle irgendwie besorgt zu sein, dass da jetzt Gelder verschwinden. Dann lass uns doch jetzt auch zum zweiten Thema kommen, nämlich den ETF-Flows. Es ist einfach spannend, es hört nicht auf, aber sie bewegen die Märkte und deswegen müssen wir darüber sprechen. Und ja, letzte Woche war überhaupt nicht so gut. Da gab es ja so ein bisschen Abflüsse und jetzt scheint das wieder zu drehen. David, wie genau dreht das denn?
Ja, sehr gute Frage. Also, wir haben ja so in den letzten Wochen ja so einen kleinen Dip gesehen, eine kleine Kurskorrektur. Und die hat sich natürlich auch darin manifestiert, dass weniger Geld in die ganz berühmten mittlerweile, wir sprechen ja quasi wöchentlich darüber, die Bitcoin-ETFs fließt. Geld fließt dann in die Bitcoin-ETFs, wenn die Nachfrage nach diesen ETFs steigt und Geld fließt raus, wenn die Nachfrage sinkt. Und dann kauft oder verkaufen auch die Sponsoren dieser ETFs, also beispielsweise BlackRock als größter, beziehungsweise zweitgrößter, Grayscale ist ja immer noch der größte, zweitgrößter Sponsor, Fidelity drittgrößter. Die kaufen und verkaufen je nach Nachfrage nach diesen Wertpapieren eben physische Bitcoins, die sie dann zu Coinbase schicken, die sie dann für die verwahren. Anderes Thema. Nun, du hast gefragt, wie es jetzt aussieht. Und tatsächlich nach dieser einen Woche Outflows, das war vergangene Woche, haben wir diese Woche 3 Tage hintereinander Inflows gesehen. Das heißt, mehr Geld ist in die ETFs geflossen als aus ihnen heraus. Und da muss man auch unterscheiden, es gibt ein ETF, da fließt eigentlich immer nur Geld raus, und das ist der von Grayscale, und der hat jetzt tatsächlich mittlerweile auch die Hälfte seiner Bitcoins verloren. Das heißt, wenn das so weitergeht, dann hat Grayscale bis Ende des Jahres keine Bitcoins mehr. Das wird auf jeden Fall spannend sein zu beobachten. Die hatten ja über 600.000, glaube ich, also echt eine richtig große Menge. Und ja, diese Woche sind über 650 Millionen US-Dollar innerhalb von 3 Tagen in die Indexfonds eben von BlackRock und Co. geflossen, und das beflügelt den Markt. Das, also einerseits fließt natürlich mehr Geld rein und dadurch steigen die Kurse und die Leute sehen, dass da mehr Geld reinfließt, also steigen sie ein bisschen weiter. Das ist, glaube ich, so ein ganz interessanter, positiver Feedback-Loop, den wir da dann sehen. Und auch wenn man das Ganze in Bitcoin bemisst, dann sind in den letzten Tagen tatsächlich über 9000 BTC in die Wallets der ETFs geflossen. Und das erwähnen wir auch häufig. Ja, das sind 10-mal mehr, als neue Bitcoin pro Tag eben geschürft werden. Wir sind aktuell bei 900 Bitcoin, die pro Tag neu ins Netzwerk kommen. Und das heißt, dass die ja eben einen riesen Nachfragedruck erzeugen.
Noch 900, David. Yes. Bald ist ja das Halving, denn im April dann werden es nur noch 450 sein. Also dann ist schon die Nachfrage deutlich größer als das Angebot, das nachkommt, zumindest täglich. Ich glaube generell, wir haben ja es viel so mit Wellen zu tun. Also wir müssen uns daran gewöhnen, dass ETF nicht nur jeden Tag Zuflüsse haben, sondern auch mal Abflüsse. Das muss einfach sein. Also daher glaube ich, jetzt nicht immer Panik bekommen, wenn jetzt die Meldung kommt, oh, es ist Geld abgeflossen. Ich glaube, insgesamt ist die Tendenz eindeutig und die zeigt nach oben. Vor allem eben manche institutionelle Investoren, also ist ja nicht, vor allem auch Retail-Investoren natürlich, die diese Bitcoin-ETFs kaufen, aber eben nicht nur, das können ja auch Unternehmen zum Beispiel sein. Und da kann ich mir vorstellen, dass dann vielleicht auch nochmal eine Signalwirkung stattfindet, wenn auch die Reportings veröffentlicht werden, ja nach einigen Monaten, also jetzt im ersten Quartal dann ja auch mal, wird es bestimmt ein paar News geben. Wer hält denn so, den man kennt, auch Bitcoin-Spot-ETFs, weil institutionelle Investoren müssen das ja dann eben offenlegen, im Gegensatz zu Retail-Investoren zum Teil. Und da bin ich jetzt auch mal so auf ein paar Meldungen gespannt, und dann kann ich mir große Sprünge noch vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch eine interessante Frage, wer denn tatsächlich die Individuen sind, die diese Indexfonds kaufen. Und ich bin da eher bei dir. Ich glaube, das sind vor allem Retail-Investoren, die ja jetzt da irgendwie ihr, ja, in Deutschland ist es Trade Republic, da gibt es sie natürlich nicht, aber also so Neo-Broker-Apps irgendwie haben, dann mit einem Tab auf dem Handy eben ihre ETFs irgendwie kaufen können, und das sind natürlich auch jetzt typischerweise nicht gerade die Langzeithodler. Das heißt, man sieht da ganz klar, wenn die Kurse nach unten gehen, dann werden die eher wieder raus aussteigen, wenn die Kurse nach oben gehen, gehen sie eher wieder rein, und so diese Hodler-Community bei Bitcoin, die agiert ja eher so ein bisschen antizyklisch, also die versteht den Markt, glaube ich, besser, und gerade wenn die Kurse sinken, gehen die alle rein und halten die dann so lange, bis es wirklich irgendwie überbewertet ist. Das heißt, man hat da auf jeden Fall ganz interessante Marktdynamiken durch diese neue Klasse an Anlegern im Markt.
Ja, also ich glaube, natürlich sind es auch die ganzen Neo-Broker-Leute, obwohl die zum Teil ja auch wirklich dann, glaube ich, auf den Coin schon noch direkt kaufen, eben bei den entsprechenden Börsen. Ich sehe hier vor allem auch die teilweise Boomer, die eben total fein mit ETFs sind, die da also das gut kennen, die ETFs als Anlageklasse, und jetzt auch vielleicht Gold haben und sagen, okay, ich möchte eben Bitcoin haben, habe mich vorher nicht getraut, wollte vorher keinen Coin direkt erwerben oder eine Kryptobörse. Die sehe ich eigentlich fast noch als größere Gruppe, denn die haben mehr Geld. Aber das Geld haben nicht die jungen Menschen, das Geld liegt alles bei den Boomern, bei den älteren Menschen. Und da erwarte ich mir viel. Auch natürlich erwarte ich mir viel bei den Rentenverträgen. Also in den USA, Thema Altersvorsorge ist ja anders geregelt als in Deutschland. Dort muss man viel mehr darauf, ja, auf die private Vorsorge setzen, weil man nur ganz, ganz, ganz wenig Rente bekommt dort im Normalfall, außer man ist Beamter dort auch. Und dort ist es ja dann auch möglich, die 401k-Verträge dann auch in Bitcoin-ETFs fließen zu lassen. Und wenn dann jede 2 Wochen dann sozusagen vom Gehalt der Menschen dann da was reinfließt, ein bisschen. Das ist das, was für mich so die Musik am Ende so richtig dann nochmal ausmacht. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so eingepreist.
Ja, dann schauen wir mal, wann das Orchester anfängt zu spielen. Und bis dahin schauen wir uns unser drittes Thema an. Es geht schon wieder um eine Kryptobörse, diesmal aber eine, die ein bisschen weniger Stress hat als KuCoin. Es geht um Coinbase und unter anderem findet dort nämlich gerade ein erster kleiner Hype zur eigenen Layer 2 Lösung Base statt. Und auch sonst hat das Unternehmen viel vor. Sven, was muss man denn aktuell zu Coinbase wissen?
Genau, also Coinbase ist in den letzten Wochen wieder mehr im Fokus, würde ich sagen, einfach. Also wir haben auch mehr darüber berichtet, weil einfach viel passiert. Und ja, natürlich hat Coinbase auch Rechtsstreit. Also das gehört einfach dazu. Wenn du keinen Rechtsstreit hast mit der SEC, bist du nicht relevant, glaube ich. Das kann man schon so sagen. Und das Urteil fällt, sagen wir mal, gemischt aus. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen eben ein Gerichtsurteil in den USA gehabt. Und da geht es darum, dass die SEC Coinbase anklagt, unregistrierte Wertpapiere eben über ihre Plattform handelbar gemacht zu haben.
Das ist Klassiker.
Klassiker, genau. Also das sind für die US-Wertpapieraufsicht sind ja viele Coins Wertpapiere und da Coinbase keine Wertpapierlizenz dafür hat als Handelsplattform, ist hier die Anklage gegeben. Dagegen hat Coinbase versucht vorzugehen, hat gesagt, nee, das ist nicht rechtens. Und da jetzt die Niederlage für Coinbase, in dem Fall, das Gericht hat ja dem nicht das abgewiesen sozusagen, diese Klage, also das zählt das nicht. Die SEC darf weiter sozusagen Coinbase untersuchen gegen Vorgehen. Aber, und das ist jetzt vielleicht der viel wichtigere Aspekt, das Gericht hat auch gesagt, dass die Anklage gegen die Coinbase Wallet, also die Self-Custody Wallet von Coinbase, dass die sozusagen nicht wie die SEC, die Coinbase beschuldigt, unerlaubte Brokerage-Möglichkeiten zulässt für Wertpapiere, sondern hat sozusagen die Wallet, die hat man freigesprochen. Das heißt, da ist Coinbase fein raus. Und das finde ich viel, viel wichtiger eigentlich als das andere, denn damit haben wir einen Präzedenzfall geschaffen, der auch alle anderen DeFi oder Self-Custody-Wallets von anderen Anbietern betrifft, dass hier die US-Wertpapieraufsicht eben nicht einfach sagen kann, dürft ihr nicht, weil ist nicht lizenziert, sondern das ist echt ein Erfolg, kann man sagen. Und insgesamt sehen die Chancen, zumindest wird es innerhalb der Szene ganz gut gesehen, dass Coinbase auch bei dem anderen Thema, also bei der generellen, dem Vorwurf gegen die Plattform, eine gute Chance hat gegen die Aufsicht, dass sie damit auch nicht durchkommen werden. Also von der rechtlichen Seite sieht es gar nicht so schlecht dann aus.
Ja, und dann kann man sich natürlich auch nach der rechtlichen Seite so ein bisschen die Investmentseite bei Coinbase angucken. Die haben ja auch eine Aktie und die ist ja bisher ziemlich gut gelaufen, kann man sagen eigentlich, oder?
Och. Definitiv. Also hat jetzt in den letzten 6 Monaten über 250% gemacht. Das ist schon mal nicht schlecht.
Mehr als Bitcoin dann auch.
Mehr als Bitcoin auch. Irgendwie Kurs schwankt gerade so um die 250, hatte ich jetzt gesehen, US-Dollar zuletzt. Und Allzeithoch, das war ja so bei 300 US-Dollar etwas drüber, glaube ich. Also gar nicht mehr so weit davon entfernt. Und bei der Dynamik, naja, kann es schnell gehen. Denn zum einen dürfen wir nicht vergessen, jetzt so für den Bullrun in diesem Narrativ steht Coinbase ziemlich gut da. Denn in den USA selbst, wir haben es gerade mit KuCoin gehabt, eine Binance darf dort so nicht mehr operieren wie vorher, die sind in deren Größenordnung schon ziemlich alleine. Also keine andere Kryptobörse hat mehr Geld, mehr Cash als die, mehrere Milliarden nämlich, zumal die noch für 1 Milliarde eine Wandelanleihe begeben möchten. Das heißt, nochmal die Taschen voll machen, noch mehr investieren zu können, das heißt, die haben wirklich eine Power, wie sie eben keine andere Kryptobörse hat, außer vielleicht Binance, die aber eben aufgrund mangelnder Lizenzen nicht überall operieren dürfen. Das heißt, dieser Lizenzvorteil, den wir auch in Deutschland haben, durch die Krypto-Verwahrlizenz von Coinbase bei der BaFin, können die halt auch aktiv den Markt ansprechen. Sie dürfen also theoretische Werbung machen in der Fußgängerzone, dürfen sich da hinstellen, Plakate aufhängen. Eine Binance darf das nicht.
Eine Coinbase auch nicht. Das heißt, Werbung das in Deutschland.
Ist dann gerade, wenn der Retail-Sektor, die neuen angesprochen werden sollen, ist das natürlich wichtig, auch Werbung machen zu können. Und da sind die gut aufgestellt. Und dann natürlich vor allem auch das Thema Zugang zur Wall Street. Das schafft auch nochmal viel Kursfantasie. Denn ja, wir wissen, Coinbase verwahrt für die meisten ETF-Anbieter wie BlackRock ja die Coins. Bekommt dafür auch eine kleine Gebühr. Und wir alle glauben natürlich, dass da noch viel mehr Mittelzuflüsse kommen. Und was zusätzlich, finde ich, auch nochmal für Coinbase spricht, ist das Thema Real-World-Assets. Also auch klassische Wertpapiere wie Anleihen, Aktien oder Fonds zu tokenisieren. Und das könnte zum einen interessant sein, wenn sich Coinbase auch hier als Verwahrer für eine BlackRock durchsetzt. Denn wir wissen, vor ein paar Tagen hat BlackRock ja auch bekannt gegeben, auf Ethereum einen Private Equity Fonds tokenisiert zu haben, 100 Millionen. Das ist jetzt erstmal so ein Pilot, ne? Aber wenn das Schule macht, dann wären das ja theoretisch auch nochmal eine Coin-Nachfrage, die jetzt hier generiert wird. Und theoretisch könnte Coinbase ja auch irgendwann eine Handelsplattform für Aktien und Anleihen werden, Fonds. Dass du eben nicht nur dort Bitcoin, Ether und Co. handelst. Also das ist schon sehr, sehr viel Fantasie gerade und es hört nicht auf. Es gibt noch mehr. Also ich möchte auch nicht zu bullish hier eigentlich sein. Also es ist ja keine Anlageberatung, ganz wichtig, aber es sieht einfach ziemlich gut aus da gerade, das muss man so sagen. Mit der, ja auch, gut, Lizenzen habe ich schon gesagt, mit MiCA in Europa nochmal natürlich. Sind die, also wenn im Juni die EU-weite Verordnung in Kraft tritt, die erste Hälfte zumindest, die zweite dann ja Ende des Jahres, können die halt eben auch loslegen. Und mit der Infrastruktur, eben Base, glaube ich, haben sie ein Alleinstellungsmerkmal.
Was ist denn Base nochmal genau? Das geisterte ja auch jetzt die letzten Tage bei uns herum und wir haben auch viel dazu veröffentlicht. Kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal noch erklären, was dieses Base-Ökosystem eigentlich sein soll?
Genau, also Base ist eine Layer-2-Lösung auf Ethereum, eben optimiert für Coinbase. Das heißt, wir haben sehr niedrige Transaktionskosten, skaliert gut, also insgesamt eigentlich schon eine sehr attraktive Lösung. Und es gibt noch keinen öffentlich handelbaren Token davon. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, viele, die Base jetzt cool finden, gehen halt oft in die Aktie rein oder, wie wir später mal sehen können, in andere Ökosystem-Token. Und genau, da ist natürlich die Fantasie jetzt dafür, dass auch, und das sehen wir gerade, auch Coinbase Base immer mehr integriert. Das heißt, dass Dienstleistungen bei Coinbase on-chain gehoben werden, wie zum Beispiel auch die Stablecoins. Und Coinbase ist ja sehr aktiv bei USDC von Circle. Die haben auch ein Stake in Circle. Und gerade dieses Geschäft, das ist, glaube ich, das, was in den nächsten Monaten nochmal richtig Fahrt aufnehmen wird. Es gibt hier auch ganz klar die Äußerung von Coinbase, dass man das stärker forcieren möchte Richtung überregionale Geldtransfers, Foreign Exchange. Das heißt, Coinbase könnte auch zu einer, eigentlich zu einem Bankdienstleister werden. Also vom Trading zum Banking. Also für große Konzerne zum Beispiel, die Zahlungsabwicklungen machen für Stablecoins, die also nach zum anderen Kontinent vielleicht irgendwie da Maschinen hinliefern, Geldflüsse haben und das nicht mehr über das traditionelle Bankensystem machen wollen, weil das total aufwendig, teuer und lange dauert. Und das ist eine nochmal neue Fantasie auf jeden Fall, die hereingreift. Und dann, wenn die dort Base positionieren, wäre das spannend, denn über 100 Millionen Nutzer hat Coinbase schon. Sprich, die Hoffnung vieler Projekte ist jetzt, dass man an diese 100 Millionen Menschen drankommt, die natürlich für viel Traction sorgen können. Und deswegen sehen wir jetzt auch gerade viele Projekte wie, und ja, es ist immer das Gleiche,
Meme-Coins
sind. Also das sind natürlich die Pioniere sozusagen, was am schnellsten geht, weil du musst ja nichts dafür können, du musst ja einfach nur einen Coin aufsetzen. Das kann ich halt eben an einem Tag machen. Entsprechend sehen wir dort auch die Meme-Coin-Aktivität, sie geht hoch. Und teilweise jetzt hier Brett ist, glaube ich, der größte Meme-Coin.
Der heißt wirklich Brett. Ich kann es nicht glauben.
Ja, der hat schon über 400 Millionen Market Cap, habe ich gerade geschaut. Also eigentlich so unfassbar viel Geld für so einen neuen Coin, einen Meme-Coin, der nichts kann wieder. Es ist verrückt. Ich hoffe natürlich, dass auch noch, sag mal, substanziellere Projekte auf Base ihre Heimat vielleicht finden. Und ich glaube, also wenn Coinbase es schafft, diese Themen zu kombinieren, also Lizenzen, das Cash, was die haben an Milliarden, ihre Infrastruktur durch Base plus den Zugang zur Wall Street, das in eine Kombination, das könnte ihnen eine Sonderstellung geben im Markt, weil da kann keiner so ran. Wird sehr spannend zu sehen, ob sie das hinbekommen. Wenn ja, dann ist, glaube ich, alles möglich. Und wenn dann noch natürlich noch das Gerichtsurteil am Ende mit der SEC noch gut ausgeht, das ist ja, das kann sich noch ein bisschen ziehen auf jeden Fall mit der SEC, wäre das auch nochmal positiv. Aber wie gesagt, ich möchte natürlich keine Anlageberatung machen, auch wenn ich da sehr positiv bin. Es kann immer was passieren, auch dort, dass es dann irgendwie nicht nur nach oben geht.
Ja, das ist verrückt. Also wenn man sich anguckt, naja, also Coinbase gibt es ja schon echt lange. Das war auch eine der ersten Bitcoin-Börsen in den USA, damals noch so eine Bitcoin-Only-Exchange, dann jetzt viel, viel breiter und man hat das Gefühl, das wird jetzt so ein richtiger Konzern, der auch nicht nur den Crypto-Space im Blick hat, sondern wie du sagst, auch so den traditionellen Finanzsektor abholt. Und ja, man kann das wirklich so in Echtzeit eigentlich beobachten, wie sich das alles so ausspielt und Das ist schon faszinierend und auch hier wieder Thema Meme-Coins, die sind dann irgendwie, ja, direkt vorne mit dabei und da gibt es echt so ein paar Kandidaten, da kann man nur staunen, wie die abgehen. Also heute Tagestrendbrett schon erwähnt, 22% im Plus, 14 Tage 80%. Das, also man merkt wieder, ja, der Hype entsteht.
Genau, ich glaube, es ist, hat gute Chancen, ein Hype-Ökosystem zu werden für 2024. Und das, was du auch gerade schon meintest, ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass diese bekannten Namen Kryptobörsen immer nur sind. Kryptobörse ist ein Aspekt davon. Ich sehe eben in der Coinbase vor allem einen Finanzkonzern am Ende des Tages, der teilweise Dienstleistungen anbietet, wie ich sie bei einer Bank bekomme, bei einer JP Morgan, wenn wir um Zahlungsverkehr sprechen. Wir haben Verwahrdienstleistungen dabei von, ja, zwar Kryptowährungen perspektivisch, aber eben auch einfach nur tokenisierten Real-World Assets. Auch eigentlich eine Bankleistung gewisserweise. Da ist noch so viel mehr möglich, mit, wenn wir noch Richtung Launchpads irgendwann gehen oder was man da noch, also mit Finanzierungsthemen, mit Lending, mit Kreditthemen. Also irgendwann ist das nicht nur eine Kryptobörse mehr, das ist ein Aspekt. Was gemacht wird da noch bei Coinbase, wissen wir nicht, aber wir können jetzt schon absehen, Thema Stablecoins wird eins der ganz großen Themen in dem Konzern. Das forciert man ganz aktiv dort und da wird es mich nicht überraschen, wenn es da ein paar News gibt in Zukunft mit großen Namen.
Ja, wunderbar. Damit ja, lassen wir es für diese Woche mal gut sein und sagen, in diesem Sinne wünschen wir euch schöne Ostern. Ja, erholt euch gut. Das Halving steht vor der Tür. Es ist echt ja, nur noch einen Monat hin. Weniger sogar. Echt verrückt. Und dann wird der Markt eben noch verrückt genug. Und wenn ihr mögt, teilt diesen Podcast auch gerne mit Menschen, die sich für Bitcoin und Krypto interessieren. Das wäre klasse. In diesem Sinne, frohe Ostern, macht es gut. Und bis in 7 Tagen. Ciao, ciao.